Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Sandra Pfister. Hallo. Mehr als 16.000 Schüler aus Deutschland verbringen jährlich mehrere Monate oder ein ganzes Schuljahr im Ausland. Noch Jahre später erinnern sich viele an die prägenden Erfahrungen eines Highschool-Jahres oder eines Schüleraustauschs mit einer Partnerschule. Doch im März wurden viele Jugendliche mitten in ihrem Auslandsjahr von Corona erwischt und mussten abbrechen. Und viele geplante Austauschprogramme, auch von Schulen mit Partnerschulen, werden auch im Herbst nicht wie geplant stattfinden können. Falls Sie davon betroffen sind, betroffen waren, wie war das für Sie? Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464. Und uns schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Oder vielleicht interessiert es Sie eher, wie es jetzt weitergeht in diesem und im nächsten Jahr. Auch dann rufen Sie uns an. Mit uns reden gleich Tassia Frenzel, Abteilungsleiterin Internationale Schulprogramme der gemeinnützigen Karl-Duisberg-Zentren. Lucy Gebhardt, Schülerin aus Halle, die trotz Corona in Minnesota geblieben ist. Knut Möller, Geschäftsführer des gemeinnützigen Youth for Understanding Committee. Und Klaus Sautmann, Europakoordinator der Gesamtschule in Brühl. Wir freuen uns, wenn Sie fragen. Bis gleich. Deutschlandfunk, Campus und Karriere am Samstag. Viele Jugendliche würden im Moment kurz davor stehen, ihr Auslandsjahr in den USA, Kanada, Australien, Mexiko, Indonesien und so weiter anzutreten. Aber Covid-19 hat ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Andererseits gibt's Hoffnung. Viele Schulen haben weltweit wieder geöffnet und unter strikten Hygieneauflagen und mit mehr Distanz ist jetzt auch Reisen, zumindest in Europa, eingeschränkt wieder möglich. Bevor wir herausfinden, was das jetzt für längere Schüleraufenthalte und für Austauschprogramme zwischen Schulen bedeutet, erstmal die Frage, finden in diesem Sommer überhaupt Sprachreisen statt? Und wenn ja, wohin dann? Benjamin Dirks hat sich mal umgehört.
Im Berliner Büro von Björn Viergutz herrscht wieder Aufbruchsstimmung. Die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aus dem Homeoffice zurückgekehrt. Und was vor einigen Wochen noch undenkbar erschien, das Geschäft brummt wieder.
Wir eilen im Prinzip von Rekordbuchungswoche zu Rekordbuchungswoche. Seit Mitte Mai gehen spürbar die Buchungen wieder los. Ab Anfang Juni war es wirklich ein Buchungsaufkommen, so wie wir es in den letzten Jahren im Juni bisher noch nicht gesehen hatten.
Viergutz leitet das Buchungsportal Juvigo, das Jugendreisen vermittelt. Rund 20% davon sind Sprachreisen ins Ausland sowie Sprachcamps in Deutschland. Im März und April war das Geschäft nahezu vollständig eingebrochen. Seitdem die Schulen wieder geöffnet sind, ziehen die Buchungen an.
Sobald wieder ein Stück weit Normalität in den Alltag der Eltern eingezogen ist, kam auf einmal auch wieder das ganze Thema Sommerferien auf die Agenda der Familien.
Der Aufschwung betrifft allerdings vor allem Feriencamps in Deutschland. Und insgesamt sieht es in der Branche bei weitem nicht so gut aus wie bei Juvigo. Sprachreisen ins Ausland fänden trotz der ersten Erholung weiterhin kaum statt, sagt Julia Richter vom Fachverband Deutscher Sprachreiseveranstalter, kurz FDSV.
Da ist ganz klar, seit 10 Jahren Großbritannien absoluter Spitzenreiter in Europa. Das heißt, wir haben bei Schülern über 80% der Teilnehmer, die nach Großbritannien reisen und dort Englisch lernen. Die können wir auch diesen Sommer nicht nach Großbritannien schicken.
Wer ins Vereinigte Königreich reist, muss 2 Wochen in Quarantäne und so lange dauert meist die ganze Sprachreise.
Wir können momentan nur ausweichen, was den englischen Sprachbereich betrifft, nach Malta. Die öffnen am 1.7. wieder für die meisten europäischen Länder. Und Irland plant derzeit zum 10. August wieder seine Pforten zu öffnen.
Für viele Sprachreiseanbieter kommt diese Öffnung aber zu kurzfristig, um noch umzuschwenken. Der FDSV zählte 2019 rund 140.000 Sprachreisen ins Ausland, gut 2 Drittel davon von Schülern. Richter rechnet damit, dass in diesem Jahr nur rund 30% davon übrig bleiben. Der Anbieter Berlitz etwa habe seine Auslandsreisen in diesem Jahr ganz gestrichen, sagt Katrin Reißig, die bei dem Sprachdienstleister für Kindercamps verantwortlich ist.
Wir hatten Buchungen sowohl für England, für Schottland, für Irland, als auch für Frankreich. Wir bieten an, sich auf ein anderes Angebot entsprechend umbuchen zu lassen. Wir bieten auch an, einfach das Gleiche dann fürs nächste Jahr stehen zu lassen oder die Rückzahlung. Ich meine, in dem Moment, wo wir als Veranstalter absagen, sind wir per Gesetz zur Rückzahlung verpflichtet.
Einige Veranstalter bieten stattdessen Online-Sprachkurse an. Andere konzentrieren sich aufs Inlandsgeschäft als Alternative für die gestrichenen Auslandssprachreisen. Auch Reisig hat zu Ferienbeginn viel zu tun mit kurzfristigen Buchungen für Feriencamps in Deutschland.
Da haben wir im Angebot den Möhnesee, Xanten und Cochem. Das sind alles Jugendherbergen sowie zusätzlich zwei Reiterhöfe, wo wir Englisch und Reiten anbieten. Und im Norden starten Camps wie Selin, Fehmarn.
Allerdings finden auch in Deutschland längst nicht alle Ferienlager statt. Die unterschiedlichen Hygienevorschriften der Bundesländer haben einige Anbieter dazu gebracht, auch ihr Sommerangebot in Deutschland ganz abzusagen. Teils seien gar keine Gruppenreisen möglich, andere Länder ließen nur sehr kleine Gruppen zu. Und auch die Abstandsregel sei bei Kinderreisen kaum einzuhalten, berichtet Wolfgang Beims, Geschäftsführer von Oskar lernt Englisch, einem Anbieter, der Sprachcamps im Inland organisiert.
Wenn man halt diese Auflage ernst nimmt und sagt, wir wollen diesen Abstand auch durchsetzen, würde das bedeuten, dass die Betreuer ständig wie eine Art Corona-Polizei rumlaufen müssen und die Kinder ständig ermahnen, haltet Abstand. Und das widerspricht einfach unserem ganzen Ansatz, wo unsere Camps halt für Spaß, für Ferien, für Erlebnisse und Freude stehen.
Sprachenlernen mit Spaß und Freude in den Ferien also findet bislang nur eingeschränkt statt.
Und ergänzend muss man jetzt noch sagen, Großbritannien, das ist der neueste Stand, und zwar der von gestern Abend, kommt jetzt allmählich wieder auf den Radar. Am Montag, am 6. Juli, wird die zweiwöchige Quarantäne für Reisende aus Deutschland in Großbritannien höchstwahrscheinlich aufgehoben, und damit ist es dann wieder wahrscheinlicher, dass Sprachreisen nach Großbritannien stattfinden werden. Jetzt erweitern wir aber erst einmal das Bild zu den längeren Aufenthalten. Lucy Gebhardt ist eine, die in den USA ein Austauschjahr verbracht hat und dort dann von Covid-19 überrascht wurde. Und dann war die Frage, gehen oder bleiben. Frau Gebhardt, Sie kommen aus Halle ursprünglich. Sie haben sich fürs Bleiben entschieden in den USA, in Minnesota, und sind erst vor wenigen Tagen zurückgekommen. Wie kam das, wie ist Ihre Entscheidung gefallen?
Also ich hatte mit meinen Eltern gesprochen und wir hatten halt auf jeden Fall auch gesagt, also dass wir halt das nur einstimmig machen, und es hat halt mir trotzdem sehr gut gefallen in Minnesota, und deswegen hatte ich halt gesagt, dass ich gerne noch bleiben würde. Und da haben dann meine Gastfamilie und auch meine Eltern gesagt, ja, das ist okay, und dann haben wir uns dafür entschieden.
Haben Sie es zwischendurch mal bereut?
Nee, eigentlich muss ich sagen, gar nicht.
Okay. Man muss wissen dazu, dass die Karl-Duisberg-Gesellschaft, mit der Sie unterwegs waren, Ihnen das Bleiben auch freigestellt hat. Dass andere Austauschorganisationen haben alle einfach verpflichtend zurückgeholt. Wie ging es bei Ihnen weiter dann?
Also die Schule lief dann komplett über zu Hause, über einen Laptop. Und dann wurden auch die Frühlingssportarten wurden dann auch recht schnell komplett abgesagt. Und wir hatten dann auch kein Prom oder halt dann so Graduation oder sowas, war dann halt alles nicht. Aber ja, es war trotzdem noch schöne 3 Monate.
Konnten Sie noch Leute treffen oder wurde das auch ziemlich schnell eingeschränkt?
Anfangs nicht, und dann zum Ende hin wurde es dann gelockert und wir mussten natürlich trotzdem Abstand halten und nicht berühren und sowas, aber ja.
Wie lief denn der Online-Unterricht?
Das war anders als hier in Deutschland, aber es war entspannt. Also man hatte die Tests und auch die Arbeitsblätter und sowas alles online, und ja, die Lehrer haben auch auf jeden Fall sichergestellt, dass wir nicht so viel Arbeit haben, und haben dann eher noch ein bisschen was weggenommen an Arbeit, damit es für uns entspannter war.
Anders, damit meinen Sie wahrscheinlich, es lief viel online und der ganze Unterricht war gut durchstrukturiert, während viele Schulen hier sich noch langsam da reingrooven mussten.
Ja.
Wie hat dieses Auslandsjahr, das Sie anders als viele andere zu Ende bringen konnten, wie hat es Sie verändert?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich selbstständiger geworden bin und auch sicherer, was einfach so den Kontakt mit fremden Personen und einfach halt insgesamt angeht. Und ja, so.
Also zu einem offeneren Menschen gemacht?
Genau, ja.
Schön, das freut mich sehr für Sie, Frau Gebhardt. Danke, dass Sie daran teilgenommen haben. Und ach, es war ja auch eine teilweise mutige Entscheidung, weil die da ein bisschen gegen den Strom schwimmen mussten. Danke. Wir werden gleich noch mehr darüber hören, wie die Karl-Duisberg-Gesellschaft, mit der Sie in den USA waren, wie die in diesem Jahr weitermacht. Ich würde erst noch mal gerne mit Knut Möller sprechen, Geschäftsführer des gemeinnützigen Youth for Understanding Komitees e.V. Herr Möller, auch Sie organisieren oder Ihre Organisation organisiert Auslandsaufenthalte dieser Art. Sie suchen Gastfamilien im Ausland für deutsche Schüler und Schulen und Familien umgekehrt, Gastfamilien, die Schüler für ein Jahr aus Mexiko, aus der Türkei, aus China und so weiter hier in Deutschland aufnehmen. Anders als Karl Duisberg haben Sie sich entschlossen, alle jungen Leute zurückzuholen. Wie lief das?
Ja, guten Tag, Frau Pfister. Das ist nicht ganz korrekt, weil wir auch die Möglichkeit angeboten haben, das Austauschjahr fortzusetzen auf eigene Verantwortung. Wenn alle Beteiligten, also die Gastfamilie, die Schüler und die Schülerinnen selbst und deren Eltern einverstanden sind. Wir haben als Organisation die Entscheidung getroffen, das Austauschjahr zu beenden, das Programm abzubrechen, weil wir nicht das gleiche Maß an Unterstützung und das gleiche Maß an Programmdurchführung, was wir anstreben, gewährleisten konnten. Und weil wir nicht sicher waren, ob die Situation bezüglich der Pandemie so weit eskalieren würde, dass wir die Situation nicht mehr kontrollieren können. Deshalb haben wir gesagt, wir beenden die Programme, haben allerdings, wie gesagt, unter Einverständnis aller Beteiligten und mit der Zusage, dass alle Risiken selbst übernommen werden, die Möglichkeit angeboten, im Land zu bleiben. Das haben von 500 Schülern und Schülerinnen, die hier in Deutschland sind, haben das etwa 70 oder 80 wahrgenommen, diese Möglichkeit hier zu bleiben. Einige sind immer noch hier, auch deshalb, weil sie gar nicht in ihre Heimatländer zurückreisen können, zum Beispiel nach China, weil es überhaupt keine Flüge gibt. Das ist eine sehr schwierige Situation gewesen, aber wir haben, wie gesagt, auch einige Schüler und Schülerinnen, die hier geblieben sind.
Und für Sie als Organisation stelle ich mir vor, auch ein riesiger logistischer Aufwand, weil Sie mit jeder einzelnen Familie abklären müssen, wie geht das bei denen weiter, sind die bereit, den Schüler länger zu behalten und so weiter.
Ja, ganz genau.
Wenn wir auf dieses Jahr gucken, das jetzt beginnen würde, oft in den Sommer oder nach den Sommerferien, ich könnte mir vorstellen, dass Sie mit Gesundheitschecks und Quarantänen, die schon mal vorausgesetzt, dass Sie Schüler aus dem Ausland aufnehmen können, hier in Deutschland. Tun Sie das?
Das wissen wir noch nicht. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Schüler und Schülerinnen, die an dem Programm teilnehmen möchten, also hier in Deutschland, die nach Deutschland kommen möchten und auch Jugendliche aus Deutschland, die ins Ausland gehen möchten. Und auch die Eltern sind auch einverstanden damit. Ob das allerdings möglich ist, zum Beispiel, ob es möglich ist, Flüge zu bekommen, ob Visa beantragt werden können, ob der Schulbesuch möglich ist und ob wir als Organisation glauben, die Verantwortung für ein ganzes Jahr, für einen Austauschjahr übernehmen zu können, das wissen wir noch nicht in jedem Falle. Wir haben sehr viele Programme, die in Ländern stattfinden außerhalb Europas, die haben wir jetzt schon abgesagt. In den USA wissen wir es noch nicht. Wir wissen nur, dass der üblicherweise geplante Abreisetermin zu Beginn des Schuljahres, also Ende August, Anfang September, dass wir den nicht halten können. Wir rechnen aber damit, dass eventuell die Möglichkeit besteht, über November noch Abreisen zu planen oder für ein halbes Schuljahr ab Januar. Das wissen wir aber noch nicht genau. Wir planen derzeit damit. Wir müssen aber die Situation weiter beobachten. Das Wichtigste ist natürlich völlig klar, die Sicherheit, die gesundheitliche Situation. Dafür müssen wir die Verantwortung übernehmen, dass die Situation so ist, dass wir einen Austauschjahr durchführen können. Und da sind wir noch nicht sicher. Wir sind im Moment in Diskussion und die sind nicht einfach.
Sie müssen es ja dann im Einzelfall entscheiden, von Land zu Land, abgesehen von denen, die Sie jetzt bereits abgesagt haben, wie Sie gesagt haben.
Genau. Und da spielt eben nicht nur das Infektionsgeschehen in den jeweiligen Ländern. Also in Brasilien ist die Entscheidung einfach. In anderen ist es komplizierter, sondern auch, wie gesagt, die Möglichkeit, überhaupt Flüge zu bekommen, weil die auch nicht überall gegeben ist. Zum Beispiel auch die Krankenversicherung ist nicht einfach. Die Möglichkeit, Schulen zu besuchen. Und natürlich müssen Gastfamilien gefunden werden, die Schüler und Schülerinnen aufnehmen. Wir suchen auch hier in Deutschland Gastfamilien. die, wie Sie es ja auch gesagt haben, die Jugendlichen aufnehmen, die für ein Jahr nach Deutschland kommen möchten. Die kommen aus 40 verschiedenen Ländern. Wir planen im Moment mit einem Programmbeginn im Oktober, spätestens im Januar. Wenn das nicht möglich sein wird, würden wir es kurzfristig absagen. Das ist in der Tat im Moment eine sehr herausfordernde Situation.
Also Sie suchen noch Gastfamilien, umgekehrt beispielsweise in den USA. Gibt es denn viele Familien, die Ihnen sagen, wir nehmen auf keinen Fall mehr Deutsche auf oder wir nehmen keine Gastkinder mehr auf?
Ja, da bin ich selbst überrascht, wie groß ja immer noch die Gastfreundschaft ist und die Verbundenheit mit diesem Programm. Wir haben sehr, sehr viele Familien, die Schüler und Schülerinnen aufnehmen möchten, sowohl hier in Deutschland als auch zum Beispiel in den USA. Das scheint im Moment gar nicht das größte Problem zu sein. Also wie gesagt, die Schüler, Schülerinnen, die möchten gerne am Programm teilnehmen, auch im nächsten Schuljahr. Und es gibt auch viele Gastfamilien, die Schüler aufnehmen möchten. Ob die Umstände so sein werden, dass wir die Entscheidung treffen, ja, wir machen das, wissen wir noch nicht genau.
Finanziell ist ja ein ganz spannender Aspekt, ja.
Ja, das Finanzielle ist natürlich für die Organisation von großer Bedeutung, weil die Möglichkeit sehr realistisch ist, dass das gesamte nächste Schuljahr nur sehr eingeschränkt als Austauschjahr durchführen ist. Wenn das so wäre, wenn zum Beispiel gar keine Programme durchgeführt werden können, das wäre natürlich eine Situation, die Organisation auch gefährdet. Ein Einnahmeverlust für ein ganzes Jahr, das ist nicht zu verkraften. Von daher führen wir im Moment Gespräche, ob es Unterstützung gibt, nicht nur durch die Mitglieder der Vereine, der gemeinnützigen Vereine, die im AJA organisiert sind. Da gibt es sehr viel und sehr rührende Bereitschaft, Unterstützung zu leisten, sondern auch durch den Staat. Nehme ich an, von vielen verfolgt worden. Die Diskussion über Corona-Rettungsschirme bezieht auch gemeinnützige Organisationen, unter anderem auch die Schüleraustauschprogramme veranstalten, mit ein. Und da führen wir im Moment Gespräche, sodass die Möglichkeit oder die Gefahr, dass das nächste Schuljahr nur teilweise durchgeführt werden kann als Austauschjahr, auch durch die Organisation überlebt wird. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen, aber wir bemühen uns im Moment auch noch, die Programme stattfinden zu lassen.
Dann schwenken wir jetzt mal rüber zu Tasja Frenzel, die Abteilungsleiterin für internationale Schulprogramme bei den Karl-Duisberg-Zentren ist. Hallo, Frau Frenzel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Frenzel, Sie machen ja in einer anderen Organisation was ganz Ähnliches wie Herr Möller. Ist bei Ihnen die Nachfrage gesunken?
Ja, sagen wir mal, die Nachfrage hat sich etwas verändert. Es gibt nach wie vor viele Schüler, die ins Ausland möchten. Deutsche planen ja gerne im Voraus. Insofern hatten wir bis März schon sehr viele Schüler und Interessierte und Teilnehmer im Programm. Wir haben dann jetzt, die im Sommer und Herbst ausreisen wollten, wir haben dann aufgrund der besonderen Situation allen ein kostenloses Rücktrittsrecht eingeräumt, als wir Stück für Stück absehen konnten, dass die Programme eben nicht regulär durchgeführt werden können. Wir haben auch alle darüber informiert, was für Veränderungen vor Ort zu erwarten sind, wobei wir es natürlich auch nicht genau wissen, aber es ist ja klar, dass sich der Alltag nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland ändert, sodass wir momentan ungefähr noch ein Viertel der sonst üblichen Teilnehmerzahl im Programm haben und mit denen jetzt sehr eng arbeiten. Was können wir noch anbieten? Wie der Knut Möller gerade gesagt hat, ist genau richtig. Man ist ja nicht nur davon abhängig, ob Gastfamilien das machen möchten und Schüler, sondern es geht um größere Sachen. Gibt es Einreisesperren? Gibt es Visa? Wie kann man das Ganze überhaupt umsetzen? Und dann ist es ja nicht nur so, dass von Land zu Land eine Entscheidung getroffen werden muss, sondern einige der Länder, mit denen wir arbeiten, zum Beispiel Kanada oder die USA, sind natürlich sehr, sehr groß. Und da gibt es auch regional sehr starke Unterschiede, wie viel Covid-19-Fälle es vor Ort gibt. Da ist dann natürlich für die Eltern jeweils individuell und auch für die Schüler individuell sehr interessant, wie sieht es, wie sind die Einreisebestimmungen? Momentan sieht es so in Kanada sehr danach aus, dass es eine Quarantäne geben wird. Momentan besteht sie, bevor man eben zur Schule gehen darf. Wie wird die aber umgesetzt? Das ist ja sehr unterschiedlich. Trauen Schüler sich das zu? Wir haben ganz klar gesagt, ich finde, dass eine Quarantäne eine sehr große Herausforderung in einem fremden Land, in einer fremden Familie für Schüler ist, wenn sie gerade in dieses neue Jahr starten. Das heißt, wenn eine Quarantäne besteht zu Beginn des Programms, können Familien nach wie vor kostenfrei zurücktreten. Ein anderer wichtiger Punkt für die Eltern und auch für die Schüler ist, wie wird die Schule stattfinden? Wie viele Tage online, wie viele Tage Präsenz? Und ich denke, dass vor allem für die Schüler auch sehr wichtig ist, wie sieht das soziale Leben aus vor Ort? Welche Sportarten kann ich machen? Das Besondere an diesem Programm ist ja jetzt nicht nur, dass man ins Ausland geht, um akademisch neue Dinge vielleicht anders beigebracht zu bekommen, sondern dass man auch diesen normalen Schulalltag gerne kennenlernen möchte, neue Freunde finden möchte. Und all dies muss man sich eben überlegen, inwieweit das momentan unter den besonderen Bedingungen möglich ist. Und da sind wir sehr auf Informationen der Partner, der örtlichen Schulen angewiesen. Und da gibt es gerade sehr viel Kommunikation hin und her. Das ist einfach sehr vielfältig und sehr ungewöhnlich und anders im Vergleich zu anderen Ausreisejahren.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und im Zweifelsfall kann es sein, dass jemand, der möglicherweise in die USA oder Kanada ausreist, die ersten 3 Monate vor dem PC sitzt und Online-Unterricht hat und im Grunde genommen bei seiner Familie festgewachsen ist. Ja.
Das könnte sein, nur wir haben ganz klar gesagt, also auch reiner Online-Unterricht wäre für uns ein Kriterium, dass Eltern und Schüler kostenfrei zurücktreten können. Sobald es eine Mischform gibt, sagen wir, gut, das ist ähnlich wie in Deutschland die neue normale Situation. Aber rein Online-Unterricht, da finde ich, ist das Programm in dem, was man eigentlich erreichen möchte, so sehr eingeschränkt. Und das finde ich auch für Teenager eine extrem große Herausforderung, dass man dann eben kostenfrei zurücktreten kann. Abgesehen davon, ne, wir müssen ja immer noch gucken, ob wir die Schüler überhaupt ins Ausland bekommen, ob Flüge gehen, ob es Visa gibt und so weiter.
Dann ich frage gerade nochmal andersrum. Welche Länder gehen sicher? Haben Sie da schon welche, so eine kleine Liste gemacht? Das geht?
Nein. Also das kann man schlecht, weil wenn wir nochmal jetzt 2 Monate, 3 Monate zurückdenken, seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Wenn wir jetzt also 3 Monate in die Zukunft denken oder ja, wir haben jetzt Ende Juni, sagen wir einfach 2,5 Monate, Anfang September ging für viele das Schuljahr los, da kann sich sehr, sehr viel entwickeln in dieser Zeit. Insofern bin ich mit solchen Aussagen, das und das geht auf jeden Fall sehr vorsichtig. Wir bieten anders als zum Beispiel YFU, nur haben wir nur 6 Länder im Portfolio. Insofern ist für uns da sozusagen im Vergleich die Übersicht sehr einfach. Die europäischen Länder, Irland und England sind das bei uns. Da kann man sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit findet das statt. Aber auch da, ne, gibt es oder Quarantäneauflagen. Sie sagen, wahrscheinlich wird es in Großbritannien zurückgenommen. Trotzdem muss man eben gucken, wie entwickeln sich dann jeweils die Covid-19-Zahlen? Wie ist das Gesundheitssystem betroffen? Gibt es Flüge? Gibt es Gastfamilien? Also was ist auch da noch nicht sicher, sodass man sich wirklich im Moment bei keinem Land sagen kann, geht auf jeden Fall. Viele Eltern haben uns in den letzten Monaten angerufen, die eigentlich Kanada und USA wollten und dann in den Nachrichten hörten, dass ja Australien, Neuseeland, dass die Corona sehr weit eingeschränkt haben. Da war dann der Wunsch, sofort umzubuchen. Und dann musste ich leider sagen, dass Neuseeland, das ja nun fast Corona-frei war, das gerne auch so bleiben möchte und dementsprechend niemanden ins Land lässt, also zumindest keine internationalen Schüler. Es ist ein tolles Austauschland und ich würde jedem Schüler gönnen, dahin zu fahren. Aber wir können uns leider nicht darüber hinwegsetzen, wenn die Grenzen zu sind. Insofern kann ich momentan nicht sagen, das und das und das geht auf jeden Fall, sondern wenn jemand momentan noch im Programm ist, denke ich, wird aus diesen ganzen Aspekten deutlich, dass man sehr viel Flexibilität mitbringen muss und auch die Kraft, Unsicherheit auszuhalten. Also ein Austausch ist ja immer eine große Herausforderung für die Schüler. Es ist toll, man lässt sich auf neue Dinge ein. Aber ich denke, in diesem Jahr ist da noch mehr an Unsicherheit und Neuem, mit dem man sich auseinandersetzen muss und auch als Eltern. Und man sollte eben, wie die Lucy das vorhin auch gesagt hat, auf jeden Fall sich als Familie einig sein, dass alle mit diesen Unsicherheiten umgehen können. Dass man eben vielleicht bis kurz vorher nicht weiß, ob der Flieger geht oder so. Das ist eine Anspannung, die man durchaus nicht unterschätzen darf und die eben die ganze Familie tragen muss.
Ja, da stimme ich Ihnen zu. Das hört sich danach an, als sei das eine echte Belastungsprobe für viele, die sehr viel Spontanität und Ausdauer und Durchhaltevermögen erfordert. So wie Sie das beschrieben haben und wie das gerade eben auch schon Herr Möller beschrieben hat, Sie im Moment kalkulieren Sie mit ein Viertel der üblichen Teilnehmerzahlen. Herr Möller hat an einer bestimmten Stelle zwischen 20% und 40% mal gesagt, der üblichen Teilnehmerzahlen. Es sieht ja fast danach aus, als ob das quasi ein verlorenes Jahr für die Austauschorganisation selbst wird. Sie beide sind nun gemeinnützig. Rechnen Sie damit, dass von den kommerziellen Anbietern welche das nicht durchstehen? Oder auch von Ihnen selbst?
Also ich denke, die ganze Branche ist extrem natürlich davon betroffen. Zum einen sind es ja ganz klar verlorene Umsätze und hier geht es gar nicht darum, dass irgendjemand da groß Geld mitscheffeln will, aber man plant ja mit Mieten, mit einfach Angestellten, die bezahlt werden, Vorbereitungsseminaren und so weiter. Also man hat einfach auch laufende Kosten, man plant mit einem bestimmten Stab. Insofern die verlorenen Umsätze sind natürlich ein Punkt. Das andere ist, dass wir alle an das europäische Reiserecht gebunden sind, das extrem hohe Rückzahlungsforderungen oder daraus sind dann sehr hohe Rückzahlungsforderungen entstanden, zum Teil für die Programme, die abgebrochen wurden. Und da ist man als Anbieter, auch wenn wir nun, finde ich, uns sehr stark von einer zweiwöchigen Pauschalreise unterscheiden mit dem, was wir machen, ist man da an die gleichen Gesetze gebunden. Und das, denke ich, hat viel in der Branche sehr gebeutelt. Wie die Prognose, also ich mag da jetzt keine Prognosen nennen, weil wir eben auch noch gar nicht wissen, wie es sich entwickelt. Aber sicherlich ist das für die gesamte Reisebranche, zu der wir dann eben auch gehören, wirklich ein sehr, sehr schweres Jahr und hoffen wir einfach, dass es nur bei einem schweren Jahr bleibt.
Danke, Frau Frenzel. Wir reden gleich nochmal weiter. Bevor wir gleich Herrn Sautmann zu Wort kommen lassen, der sich um schulischen Schüleraustausch kümmert an seiner Schule, wollte ich noch mal kurz die Hörertelefonnummer sagen. 00800 4464 4464. Falls Sie selbst einen Auslandsaufenthalt geplant hatten für dieses Jahr und ihn jetzt absagen oder mit dem Gedanken spielen oder die Unsicherheit aushalten müssen, ob er stattfindet, sagen Sie uns doch, wie Sie sich dabei fühlen. Sie können uns auch mailen an campus@deutschlandradio.de. campus@deutschlandradio.de 00800 4464 4464. Herr Sautmann, Sie sind Lehrer an einer Europaschule, an einer Gesamtschule in Brühl und diese Schule hat sogar gerade den Europaschulpreis der Friedrich-Stiftung erhalten. Sie organisieren dort seit Jahren einen sehr lebhaften Austausch mit Partnerschulen in Polen, mit Frankreich, mit Partnerschulen in Spanien, Peru, Kroatien. Sie organisieren sogar Betriebspraktika in der Schweiz und auf Mallorca. Dann könnte man sagen, naja, die Schulen haben gerade echt ganz andere Prioritäten. Die haben eigentlich die vergangenen Monate damit verbracht, überhaupt Unterricht hinzukriegen. Fällt der Schüleraustausch da jetzt komplett hinten runter?
Ja, guten Tag, Frau Pfister. Tatsächlich ist es so, dass in den letzten Monaten keine Austauschmaßnahmen in der Schule stattfinden konnten und in NRW zumindest das Ministerium auch eine klare Vorgabe gegeben hat, dass bis zu den Herbstferien keine solchen Fahrten stattfinden können. Und wie Sie schon richtig sagten, wir hatten in der Schule tatsächlich andere Schwerpunkte in den letzten Monaten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein großer Verlust. Wir mussten einige Austauschmaßnahmen absagen. Und das ist an der Europaschule eben doch ein großer Teil des Schullebens, der da nicht stattfinden kann.
Erzählen Sie mal kurz, was Sie bislang gemacht haben, wie Schüleraustausch bei Ihnen aussah. Ich habe gerade nur kurz die Destinations quasi erwähnt, aber die Programme laufen bei Ihnen ja über eine Woche.
Ja, das sind verschiedene Ebenen. Wir haben einmal den klassischen Schüleraustausch, der in der Regel so funktioniert, dass unsere Schülerinnen und Schüler für eine Woche in ein Partnerland fahren, zur Partnerschule fahren und dann in unterschiedlichem Abstand, manchmal ist es ein halbes Jahr, manchmal auch ein Jahr, kommen dann die Partnerinnen und Partner zu uns. Darüber hinaus haben wir eben die Schülerbetriebspraktika. Da fahren so 4 bis 6 Schülerinnen und Schüler an unsere Partnerschulen nach Luzern oder nach Binissalem auf Mallorca, absolvieren da ein Praktikum. Und die Schülerinnen und Schüler dieser Schulen kommen dann ein halbes Jahr später zu uns und absolvieren ein Praktikum in Brühl. Und daneben haben wir noch die Erasmus-Projekte, die wir regelmäßig durchführen, die dann eben von der EU bezuschusst sind, beziehungsweise finanziert sind, vollfinanziert sind. Und die laufen in der Regel über 2 Jahre.
Rechnen Sie damit, dass in naher Zukunft wieder irgendeine Art von physischem Austausch möglich sein wird?
Wie ich gerade schon sagte, bis zu den Herbstferien ist es unmöglich. Und wir haben für uns entschieden, dass wir bis zum Ende des Kalenderjahres keine Maßnahmen planen werden, wegen der Unsicherheiten bezüglich der Pandemiesituation. Wir wollen gerne starten im Januar, Februar mit dem Schülerbetriebspraktikum. Das sind kleine Gruppen. Die Schülerinnen und Schüler leben in Familien, gehen dann zu den Arbeitsstellen. Und da haben wir Hoffnung, dass wir damit beginnen können, zu Beginn des neuen Jahres.
Das bedeutet aber konkret, dass ein Schuljahrgang eigentlich gar nicht in den Genuss, mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht in den Genuss von Austauschjahren kommt.
Das ist für dieses Schuljahr richtig, beziehungsweise für dieses Kalenderjahr richtig. Aber da die Austauschmaßnahmen ja in den verschiedenen Ländern, auch in den verschiedenen Jahrgängen stattfinden, gibt es durchaus die Möglichkeit, wenn man dann am Polen-Austausch nicht teilnehmen konnte, weil im nächsten Jahr man dann eben im nächsten Jahrgang ist, man dann aber zum Beispiel nach Leganés oder nach Binissalem fahren kann.
Tauschen Sie sich gerade viel mit Ihren ausländischen Partnern aus oder haben Sie gerade andere Prioritäten?
Wir tauschen uns viel aus und wir werden jetzt natürlich auch zu Ende der Ferien bei uns in der Schule, dann in der Präsenzwoche uns da nochmal Gedanken machen, wie es weitergehen kann. Wie wir eben auch schon einige Male hörten, die Situation ändert sich ja ständig. Und wir sind dann im regen Austausch mit den Partnerschulen und ja, müssen einfach schauen, welche Möglichkeiten es dann gibt im nächsten Schuljahr.
Man hört bei Ihnen allen, dass Sie sehr pragmatisch und sehr flexibel bleiben müssen, weil Sie mit so vielen Unbekannten jonglieren und das dann oft im Einzelfall abklären müssen. Wir machen hier gleich weiter nach einer kleinen Musikpause. 00800 4464 4464, falls Sie mitreden möchten, oder campus@deutschlandfunk.de. Campus und Karriere im Deutschlandfunk, hören Sie. Es geht um Schüleraustausch in Zeiten von Covid-19. Haben die Austauschorganisationen einen Plan B in der Tasche? Schicken Sie die jungen Menschen einfach ein bisschen später? Wie planen Schulen ihre Aufenthalte? Was wird möglich sein? Was ist auf Eis gelegt? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sehr viel Improvisation angesagt ist. Und improvisieren musste auch eine Schülerin, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe, mit Sarah Rietschel. Sie war mit Karl Duisberg in Alta Loma in Kalifornien. Da hat sie sich einen sogenannten Self-Placement, in einem Self-Placement eine eigene Familie gesucht, die sie schon vorher kannte, eine Gastfamilie. Und am 4.8.2019 ist es dann losgegangen. Am 22.3.2020 ist Sarah dann frühzeitig nach Hause geflogen, schweren Herzens. Und ich habe sie gebeten zu erzählen, was im März dieses Jahres in ihr vorgegangen ist, als sich herauskristallisiert hat, das könnte es gewesen sein. Covid-19 beendet tatsächlich ihr Auslandsjahr.
Also ich bin am 4. August hingeflogen. Und ich war eine halbe Stunde landeinwärts von L.A. Und ich kannte aber auch meine Familie schon, weil das waren Freunde von meiner Mutter. Dann kam Covid in die Welt und am Anfang hat man das noch gar nicht so ernst genommen. Und dann hat man halt wirklich gemerkt, wie es immer schlimmer wurde. Und ich fand es sehr gut, dass meine Organisation, ich war ja mit Karl Duisberg drüben, wie die das organisiert haben und geregelt haben. Es wurde uns nämlich selbst überlassen, ob wir nach Hause gehen oder nicht. Weil viele Organisationen haben das ja dann vorgeschrieben und gesagt, nee, ihr müsst jetzt alle nach Hause gehen. Also das fand ich sehr gut. Es war dann letztendlich der Grund, weil die Grenzen zugegangen sind und die Flüge wurden immer weniger. ich wollte einfach nicht den Gedanken haben, dass ich wirklich so abgeschottet bin von meiner Familie in Deutschland. Wenn einem Familienmitglied von mir in Deutschland was passiert wäre, wäre ich nicht nach Deutschland gekommen oder nur sehr schwer. Und umgekehrt genauso. Und es hätte ja auch nur, mir hätte ja auch nur ein Autounfall oder so passieren können. Und dann wären meine Eltern auch nicht eingeflogen. Also es hat mich auch 3 Tage gekostet, darüber nachzudenken. Aber das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, dass ich, denke ich, nach Hause muss. Und es fiel mir sehr schwer, so abrupt USA verlassen zu müssen, weil die Schulen hatten auch zu. Ich konnte mich überhaupt nicht verabschieden. Und ich hatte noch so viele Pläne für die nächsten paar Wochen. Ja, dann hatte ich es aber abgebrochen, weil es für mich, also ich dachte, dass es die richtige Entscheidung ist.
Hast du im Hinterkopf, dass du es irgendwann nachholen kannst?
Die Zeit, die ich dort hatte, ist einfach eine unvergessliche Zeit gewesen. Und die kann ich so nicht wiederholen, weil es wird nie so sein, wie es war. Aber mein Plan ist auf jeden Fall, so schnell wie möglich es geht, dort alle wieder zu besuchen und mich dann von allen, ja, nicht richtig verabschieden, aber die halt alle nochmal wiedersehen. Und ich hoffe, dass es im Herbst schon klappt, aber das ist halt sehr naiv gedacht momentan. Und sonst in den nächsten Ferien, wo ich halt kann, werde ich rüberfliegen. Und ja.
Wenn man dir jetzt sagen würde, weil das könnte ja das Schicksal der nächsten Generation sein, du hast so ein Stipendium, du kannst mit denen rübergehen. Eigentlich ist der Auslandsaufenthalt jetzt für Sommer in Sack und Tüten. Aber es könnte Oktober werden, November werden, Dezember werden. Würdest du dich darauf einlassen zu sagen, ich gehe trotzdem, auch wenn es im Winter erst ist?
Ich würde auf jeden Fall gehen, weil, also ich weiß auch, ich war davor noch ein bisschen nervös und ich habe mir auch wirklich vorgestellt, wie das denn wird, auch mit dem Englisch und der anderen Sprache und so. Aber ich würde auf jeden Fall gehen, weil es ist einfach, also ich bereue es auf gar keinen Fall. Und es war einfach eine unvergessliche Zeit und ich finde, jeder, der die Chance hat, sollte sie auch nutzen. Und jetzt auch mit Covid-19, man hofft ja darauf, dass es besser wird und bald eine Lösung oder einen Impfstoff gibt oder ein Medikament. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man es irgendwie schaffen wird oder dass man halt lernt, einfach damit zu leben und damit umzugehen. Es war einfach unvergesslich und deswegen, ich würde mir das, glaube ich, nicht nehmen lassen.
Was macht es so unvergesslich?
Ich war von Anfang an total glücklich, wo ich war, und es hat auch alles super einfach gepasst. Es war, alle waren total unkompliziert und ich habe die Leute einfach geliebt. Die sind einfach total offen und ich fand die Atmosphäre immer angenehm und überall. Und ich bin super gerne zur Schule gegangen, weil Schule ist einfach dort ein ganz anderes Ding als in Deutschland. Also es ist wirklich, dass ich immer noch heute auch sage oder vergleiche, wie die Schule denn in Amerika war und wie sie jetzt hier in Deutschland ist. Neue Freunde zu finden, ganz viele neue Sachen zu erleben und auch mit dem Englisch immer wieder auch sehen, was für Fortschritte man selber macht. Man lernt halt wirklich Leute auch fürs Leben kennen. Also ich habe wirklich Freunde, wo ich mir auch vorstellen kann, dass diese Freundschaft auch wirklich länger hält.
Du hast es gerade erwähnt, wie unterschiedlich die Schule ist, wie sehr dir das aufgefallen ist. Gab es für dich jetzt eigentlich die Möglichkeit oder möglicherweise auch sowas wie die Verpflichtung, so eine Art englisches Homeschooling weiterzumachen oder ein amerikanisches Homeschooling?
Wir waren dort schon im Homeschooling, als ich noch dort war. Und das war, lief da auch alles reibungslos ab, weil es war wirklich, wir haben sowieso 50% immer online gemacht, auch in einer Normalsituation. Also es war für die Lehrer und für die Schule auch kein großer Umschwung. Und ich bin dann, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich für mich entschieden, dass ich das gerne weitermachen möchte, weil mein Schuljahr ist ja dann auch, Ende Mai hat das geendet und es waren dann auch nur noch so 6 Wochen. Und ich habe für mich einfach entschieden, ich möchte das Zeugnis haben und ich möchte später das vorlegen können und sagen können, ich war ein Jahr in den USA, hier ist mein Zeugnis. Und das Motivierendste war auch, dass die Noten, die man konnte sich nur verbessern in der Schule. Und das hat halt die Schüler in Amerika sehr motiviert und mich auch. Und jetzt habe ich ein gutes Zeugnis aus USA und das werde ich später auch definitiv irgendwie mal vorlegen können.
So, das war Sarah Rietschel, die uns erzählt hatte, wie sie vorzeitig ihr Auslandsjahr in Alta Loma in Kalifornien abgebrochen hat, wo sie eigentlich noch bis vor wenigen Wochen sein sollte. Angerufen hat uns auch Frau Schubert. Frau Schubert.
Hallo.
Ihr Sohn will ins Ausland, richtig?
Ja.
Erzählen Sie es mal, wie ist Ihre Planung?
Ja, nach langem Hin und Her haben wir zugestimmt, dass er in die USA für ein Jahr kann. Und das sollte im August losgehen. Und momentan hängen wir eigentlich täglich in den Medien und gucken, was es für Neuigkeiten gibt seitens der Organisation oder auch der Regierungen, dieses noch in naher Zukunft vielleicht doch durchsetzen zu können.
Welches Bild setzt sich für Sie zusammen? Wird es noch stattfinden und wird es in diesem Jahr stattfinden?
Also momentan haben wir dazu eigentlich gar kein Gefühl, sagen wir mal so, weil natürlich die Entwicklung der Pandemie überall anders scheinbar verläuft und ja, die Organisation ein großes Risiko wahrscheinlich tragen, weil sie ja dann dieses Jahr die Verantwortung für die noch Kinder haben. Und ja, ich bin hin und her gerissen. Ich wünsche es mir für ihn von ganzem Herzen, weil es jetzt für ihn der richtige Zeitpunkt wäre. Aus gesundheitlicher Sicht weiß ich nicht so recht. Hat man schon ein ungutes Gefühl, das muss man sagen.
Weil Sie das Gefühl haben, dass die USA die Pandemie, sagen wir mal, suboptimal gehandelt haben, oder hätten Sie das egal, wo er hingeht?
Ich glaube, das hätten wir egal, wo er hingeht, weil ich sag mal, sind ja alles so weit zivilisierte Staaten, die wir ins Auge gefasst haben. Und da hat man aber auch ja als Auswärtiger keinen Einblick. Ich sag mal, wir können die Entwicklung ja auch nur immer den Medien entnehmen, und ob es tatsächlich ja so vor Ort ist, da sind wir ja ein bisschen wirklich nur immer auf die Medien angewiesen. Und da hat man manchmal so seine Zweifel, dass alles auch wirklich so ist, wie es tatsächlich vor Ort ist.
Im Zweifelsfall gibt es natürlich auch die Reiserichtlinien des Auswärtigen Amtes, an denen sich ja auch die Organisationen orientieren müssen. Wie nimmt Ihr Sohn das? Wie geht er damit um?
Bis jetzt ist er noch ganz entspannt und hofft eigentlich, dass das für ihn.
Ich glaube, jetzt hat uns die Leitung im Stich gelassen. Das letzte war, dass Ihr Sohn hofft und dass er optimistisch ist. Ich hätte Ihnen gerne noch die Gelegenheit gegeben, Frau Schubert in die Runde zu fragen. Vielleicht können wir Sie gleich wieder erreichen und dann können Sie Ihre Frage noch loswerden. In der Zwischenzeit frage ich weiter an die Runde. Frau Schubert hat es ja ganz klar gesagt, die Organisationen tragen ein großes Risiko. Sie tragen im Grunde genommen das Risiko für die noch Minderjährigen. Und Sie organisieren den ganzen Ablauf. Herr Möller, wenn Sie noch mal kurz erzählen könnten, wie ist Ihr Risiko gerade? Womit jonglieren Sie?
Das Wichtigste ist natürlich die gesundheitliche Situation der Schüler und Schülerinnen. Und da sind wir nicht bereit, irgendein Risiko einzugehen. Wenn wir den Eindruck haben, dass es nicht zu verantworten ist, die Schüler loszuschicken, dann tun wir das nicht. Und daraus ergibt sich dann natürlich ein Risiko für die finanzielle Stabilität der Organisation. Wenn, wie gesagt, das gesamte Schuljahr, das Austauschjahr ausfällt, ist das für die Organisation ein erhebliches finanzielles Risiko. Das aber hier bei diesem Programm nicht nur um den individuellen Nutzen für die Schüler und Schülerinnen geht, das haben wir jetzt ja gehört von Luzi und Sarah, die, nicht nur die Fremdsprachenkenntnisse, die Persönlichkeitsentwicklung, der Horizont wird erweitert, die Kinder werden erwachsen, die fühlen sich unglaublich stark. Das hat einen unglaublichen individuellen Nutzen, die Teilnahme an diesem Programm. Aber es gibt eben auch einen gesellschaftlichen Nutzen. Alle Probleme, über die wir derzeit sprechen, über die in den Medien gesprochen wird, es fängt an bei der Bekämpfung der Pandemie. Es geht um die derzeit diskutierte Situation, Rassismus, Diskriminierung. Es geht um die Klimakrise. Alle diese großen Probleme, die wir derzeit haben, sind nur zu lösen, wenn international kooperiert wird. Das heißt, man braucht solche Austauschprogramme. Wir brauchen Jugendliche, die Auslandserfahrung haben. Und das erkennt auch der Staat und die Regierung. Und die haben ein Interesse daran, dass unsere Organisationen weiter existieren. Wir betrachten uns nicht als Teil der Reisebranche, sondern als Teil der Zivilgesellschaft. Und das unterstützt auch die Regierung. Die hat ein Interesse, dass wir weiter existieren. Und wir sind jetzt schon dabei, die Programme für das Schuljahr 2022 auszuschreiben. Die Schüler können sich jetzt schon bewerben für das Schuljahr 2021/22. Und wir haben die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unsere Organisationen dann stabil sind und ein und Austauschprogramme auf einem hohen qualitativen Niveau anbieten können. Das ist auch einer unserer Schwerpunkte. Wir sind flexibel. Wir bemühen uns darum, alles möglich zu machen, damit in dem jetzt beginnenden Schuljahr noch Austauschprogramme möglich sind. Da bin ich persönlich skeptisch, wie weit das möglich sein wird. Aber wir wollen auf jeden Fall in dem im nächsten Sommer beginnenden Schuljahr dann Programme anbieten. Und dabei hilft uns die Regierung. Natürlich geht es da um die gemeinnützigen Organisationen, um die Vereine, die Teil der Zivilgesellschaft sind. Und das schätze ich sehr, dass das geschieht.
Ich spiele es noch mal eben kurz an Frau Frenzel weiter. Frau Frenzel, könnte es sein, weil wir jetzt viel über die finanzielle Stabilität der Anbieter geredet haben, dass der Schüleraustausch auch teurer wird?
Also das hängt einfach hängt einfach davon ab, wie die Kosten sich im Ausland entwickeln. Also ich denke nicht, ein Großteil, das muss man immer sehen, bei diesen Programmkosten sind ja Kosten in Bezug auf Flug und vielleicht Gastfamiliengebühren, vielleicht Schulgebühren. Das hängt von jedem, ist bei jedem Programm unterschiedlich. Und je nachdem, inwieweit da Partner im Ausland bestimmte Sachen kompensieren, kann es sein, dass es teurer wird. Im Moment gehe ich für 2021 noch nicht davon aus, dass man das da so sehen wird, also dass man das an den Kosten so sehen wird. Auf lange Sicht, wenn man sich die Preisentwicklung der letzten 15 Jahre anguckt, ist Schüleraustausch immer teurer geworden, weil es auch immer unterschiedlichere Programme gibt und Schüler auch gleichzeitig und Eltern eben auch bestimmte Sachen wählen wollen oder immer mehr Programme wünschen, bei denen man sehr genau auswählen kann, wo es hingeht. Das ist so ein bisschen anders als im Ursprung des Austausches, als es erstmal darum ging, wow, ich kann in die große weite Welt und ich guck mal, was da auf mich zukommt. Das bringen Gott sei Dank immer noch sehr viele Schüler auch mit. Aber es hat sich in den letzten Jahren eben auch ein Trend dahin entwickelt, dass man sagt, ich möchte den und den Sport, ich möchte vielleicht sogar die und die Fremdsprachen im Ausland machen und an die und in die und die Stadt. Und je mehr man das konkret wählen kann, die Programme sind auch auf jeden Fall teurer geworden. Vielleicht noch zu
aber
der
das
Frau,
ist nicht durch Covid. Ja, genau. Frau Schubert, die jetzt wieder da ist, ne?
Sie
wollten
kurz,
was anderes sagen.
Die letzten 15 Jahre, die Entwicklung, das hat mit Covid natürlich nichts zu tun. Das ist einfach so eine gesellschaftliche Entwicklung, denke ich, die man in vielen Bereichen sehen kann, dass man immer wählerischer und genauer wird. Ich wollte vielleicht kurz einfach, Frau Schubert hieß sie, glaube ich, ne? Mit ihrem Sohn,
sie ist
die eben
da.
Angerufen
genau.
Hatte. Dann stellen Sie doch Ihre Frage, bevor ich was beantworte, was Sie gar nicht interessiert.
Frau Schubert, Sie könnten Frau Frenzel jetzt was fragen.
Ja, ich denke, die Frage, ob ein Schüleraustausch in die USA noch stattfinden kann, zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich, die wird sie mir jetzt momentan so noch nicht beantworten können.
Nee, genau. Wie ich vorhin gesagt habe, ich denke, man kann zu diesem Zeitpunkt wirklich gar keine Garantien geben. Was ich überlegen würde, Sie hatten gesagt, dass Ihr Sohn voller Hoffnung ist und ganz optimistisch. Das
genau.
Finde ich grundsätzlich.
Es war ja ein schwieriges Prozedere der Bewerbung. Mhm. Es ist ja nicht ohne Arbeit. Und von der Warte her möchte er das natürlich nicht verstreichen lassen. Wir als Eltern haben aber Sorge. Wir haben von dem Veranstalter nur bis 5.7. Rücktrittsrecht. Und es ist natürlich nicht so wahnsinnig viel Zeit bis dahin, jetzt bis nächste Woche noch zu entscheiden, was macht man richtig, was macht man falsch.
Also grundsätzlich kann man natürlich, also muss man im Einzelnen sehen, wie da die AGB sind, aber natürlich, wenn eine Reise vor Ort nicht durchzuführen ist, dann werden sie da auch kostenlos zurücktreten können. Das sehe ich jetzt nicht als, sollte kein Hinderungsgrund sein. Die Frage, ist Ihr Sohn jetzt, kommt er in die 10. Klasse? Wollte er während der 10. Klasse? Schon in die 11.
Genau, und deswegen war es jetzt der richtige Zeitpunkt und ein Jahr später wäre natürlich suboptimal beziehungsweise eher nicht durchführbar, weil es ja dann in der Abi-Zeit hier in Brandenburg schlecht wäre.
Genau. Ja, das ist für ganz viele das Problem, die jetzt, die in der 10 weggehen, denen kann man sagen, Mensch, warte doch ein Jahr, guck, wie es sich entwickelt und schieb es sonst zwischen die 10 und die 11. Wenn ihr Sohn aber schon in die 11. kommt, ginge das nicht. Dann wären natürlich dann andere Programme nach der Schulzeit möglich, um ins Ausland zu gehen. Aber ich verstehe auch, dass das für die Schüler schwierig ist, da loszulassen.
Wir haben jetzt schon überlegt, sollte es jetzt vielleicht nur an dem Land scheitern. Es kann ja sein, dass der Veranstalter sagt, also in die USA geht nicht, aber vielleicht dahin oder dahin. Also da wären wir jetzt schon kompromissbereit. Allerdings hat man ja auch seine Wünsche und Ziele an dieses Programm, das jetzt natürlich beispielsweise mit Schweden oder Polen jetzt wahrscheinlich nicht so gegeben wäre als mit einem englischsprachigen Land. Ne?
Frau Schubert, wir danken Ihnen ganz herzlich. Ein bisschen Ihrer Unsicherheit können wir Ihnen nicht nehmen, auch wenn Sie jetzt was über Ihre Rücktrittsmöglichkeiten gelernt haben. Danke, dass Sie sich beteiligt haben und danke Ihnen allen. Tassia Frenzel haben Sie zuletzt gehört, Abteilungsleiterin Internationale Schulprogramme bei den Karl-Duisberg-Zentren. Lucy Gebhardt war die Schülerin, die wir zu Beginn gehört haben. Knut Möller, Geschäftsführer des gemeinnützigen Youth for Understanding Committee e.V. und Klaus Sautmann, Europakoordinator der Gesamtschule in Brühl, der jetzt am Schluss ein bisschen kurz kam. Mein Name ist Sandra Pfister. Danke, dass Sie zugehört haben. Und nach uns gibt's gleich noch Corso Kunst und Pop. Da geht es unter anderem um Songwriting als Therapie. Ihnen noch einen schönen Samstag. Bis bald.